zwischen Hamburg und Haiti.
Reichtum, Sehnsucht, harte Arbeit. Abu Dhabi, Land der Gegensätze. Eine Sendung von Till Lehmann.
Als hätte Aladdin an seiner Wunderlampe gerieben und sich einen Ort zum Staunen gewünscht. Abu Dhabi. Immer neue Wolkenkratzer verändern das Stadtbild fast monatlich. Prachtvolle Moscheen und Investitionsprojekte ohne jegliche Bescheidenheit sollen der ganzen Welt zeigen, dass im größten Emirat am Persischen Golf nicht gekleckert wird. Zwischen traditionellen Fischerbooten und purem Luxus gibt es hier nichts, was es nicht gibt.
Die Stadt Abu Dhabi hatte bis in die 60er Jahre gerade mal 20.000 Einwohner. Dann kamen das Öl und die Dollars. Das Häusermeer wuchs und breitete sich immer mehr aus auf natürlichen und künstlichen Inseln im Persischen Golf. Heute leben schon weit über 600.000 Menschen hier. Eine Metropole im Meer und Hauptstadt des größten Emirats mit demselben Namen, Abu Dhabi. Und ein Ort der Hoffnung für Millionen von Gastarbeitern.
Die Dhow 921 ist auf dem Heimweg in den Hafen von Abu Dhabi. Sie ist ein typisches arabisches Fischerboot. Langgestreckt, braun gestrichen, mit hohem Bug und einer überdachten Sitz- und Liegefläche achtern. An Bord sind 5 Inder, für die das Boot seit Jahren ihr Zuhause ist. Die Dhow tuckert langsam vorbei an der glitzernden Skyline von Abu Dhabi. Obwohl die Männer diese Passage schon etliche Male gemeistert haben, stehen sie immer staunend an der Reling. Ramesh Baitandl, der Kapitän, hält mit der linken Hand die Pinne fest, mit der rechten beschattet er seine Augen und blinzelt hinüber zu den beeindruckenden Wolkenkratzern. Abu Dhabi ist für ihn und seine Leute ein Ort der Sehnsucht.
Wir kommen ja alle aus einem kleinen Dorf in Gujarat. Ich habe 2 meiner jüngeren Brüder hierher geholt. In Abu Dhabi sind wir täglich 24 Stunden im Einsatz. Fischen, entladen, verkaufen. Wir wollen ordentlich Geld verdienen.
Sie wohnen, arbeiten und beten auf ihrem Schiff. Ramesh Bai ist schon seit 20 Jahren hier. Im alten Hafen von Abu Dhabi liegen fast 300 Dhows. Auf allen leben ausschließlich Inder. Ein schwimmendes Fischerdorf. Gleich gegenüber der für sie unerreichbaren Petrodollar-Glitzerwelt von Downtown Abu Dhabi. Ramesh Bai träumt oft von einem Leben da drüben.
Der Unterschied zu denen ist, dass die ein bisschen mehr Geld verdienen als wir. Und wir leben gefährlicher. Auf See kann es ungemütlich werden. Schiffe kentern immer wieder. Es gibt tödliche Unfälle. Die da drüben haben doch keine echten Probleme. Sie arbeiten und essen und schlafen in diesen schönen klimatisierten Gebäuden. Und hier draußen ist das Leben voller Schwierigkeiten.
Die Schiffe der indischen Fischer liegen dicht an dicht. Manchmal 15 im Paket, in einer Reihe. Eine große WG auf dem Wasser. Auf der einen Dhow wird Wäsche gewaschen, auf der anderen gekocht und auf der dritten Karten gespielt. Die Siedlung mit ihren alten Booten, den derben Gerüchen und der umherflatternden Wäsche ist der Stadtverwaltung inzwischen ein Dorn im Auge. Es gibt Pläne, das schwimmende Dorf aufzulösen und hier, typisch Abu Dhabi, die größte und modernste Fischhalle der Welt zu bauen. Doch noch sind die indischen Fischer die einzigen, die den unersättlichen Fischhunger der arabischen Metropole stillen können.
Am Rande von Abu Dhabi Stadt, zwischen Autobahnkreuzungen und Golfzuflüssen, protzt ein Bauwerk wie aus einem Märchen. Die Sheikh Zayed Moschee. 13 Jahre lang wurde daran gebaut. Der Prachtpalast im Namen Allahs misst 224 mal 174 Meter. Er hat riesige Kuppeldächer und 4 Minarette, die über 100 Meter hoch sind. Kosten? mehr als eine halbe Milliarde Dollar. Im Innern liegt der größte handgeknüpfte Teppich der Welt, 5000 Quadratmeter groß. Die Moschee hat 3 Gebetssäle und Platz für 40.000 Gläubige. Überall glänzen weißer Marmor und Gold als Sinnbild für Milch und Honig, die fließen sollen im Paradies aller Moslems.
Morgens um 3:30 im Hafen. Rund 30 Dhows sind heute Nacht von ihren Fangfahrten zurückgekehrt. Nun müssen die indischen Besatzungen die Fracht löschen. Tonnenweise Fisch. Die Fischer stehen barfuß oder mit Flipflops knöcheltief im Eis. Ihre nachthemdähnlichen Gewänder haben sie hochgerafft und vor dem Bauch verknotet. Viele haben sich knallbunte Tücher um den Kopf gewickelt. Auf dem asphaltierten Platz, direkt neben den Dhows, wird der Fang in langen Reihen präsentiert. Sortiert nach Arten. Barsch, Thunfisch, große Makrelen und vieles mehr. Gleich soll die Auktion beginnen. Ismail Al-Ali ist früher selbst rausgefahren. Heute besitzt er 5 Schiffe und lässt fangen. Er hält einen starken, süßen arabischen Kaffee in der einen Hand. Mit der anderen streicht er sich erst über seinen beachtlichen Bauch und dann über seinen schwarz glänzenden Vollbart. Mit ein paar Handzeichen dirigiert er seine Leute. Fast 1 Tonne Fisch haben sie heute Nacht aus dem Persischen Golf geholt. Jetzt hofft er auf einen guten Preis. Ismail begutachtet einen großen Kingfisch, eine beliebte Makrelenart.
Das ist eine sehr gute Qualität. Man erkennt das unter anderem an den gelb schimmernden Flossen. Der Stand weiter hinten hat diese Fische auch, aber sie sind nur halb so groß wie meine. Die hier sind viel dicker, haben viel mehr Fleisch.
Gleich ist es 4.30 Uhr. Der Auktionator will pünktlich loslegen. Bis zum Sonnenaufgang muss alles versteigert sein. In der Hitze des Tages verdirbt der Fisch schnell. Um den Auktionator herum bildet sich eine drängelnde Menschentraube. Als erstes werden 100 Kilo Portionen versteigert. Der Auktionator ruft 700 Dirham auf, rund 155 Euro. Die Käufer bieten in Zehnerschritten. Den ersten Zuschlag gibt es bei 880 Dirham, rund 1,95 Euro pro Kilo. Der Auktionator schreitet die langen Reihen Meter um Meter ab, wird umringt von Kunden, die möglichst wenig zahlen wollen, und von Fischern, die auf das Gegenteil hoffen. Dann geht es los mit Ismails Fang. Ismail spornt die Käufer an. Nun macht mal, Leute! Die lassen sich nicht lange bitten. Die ersten Posten sind ruckzuck verkauft. Für umgerechnet rund 2 Euro pro Kilo. Ismail streicht sich wieder über den Bart und grinst.
Gepriesen sei Allah, es läuft gut. Wir hatten aber auch einen guten Fang. Solche Fische in der Größe und Qualität sind ziemlich selten.
Ismails Fisch ist begehrt. Der Ton wird rauer. Viele Einkäufer großer Hotels und Restaurants arbeiten ihre Listen ab. Das Geld wird später auf das Konto der Verkäufer überwiesen. Bar zahlt hier schon lange keiner mehr. Die Auktion bringt Ismail schließlich umgerechnet fast 2.000 Euro ein.
Die Preise waren sehr gut heute. In den vergangenen Wochen hatten wir viel Wind und wenig Fisch. Heute ist seit langem der erste Tag mit viel Fisch in guter Qualität. Gepriesen sei Allah.
Viel unberührte Natur gibt es nicht mehr im Emirat. Dabei bedeutet der Name Abu Dhabi so viel wie Vater der Gazelle. An den wilden Stränden und im flachen Buschland sieht man nur ab und an noch Tiere. Der Lebensraum von Gazellen und anderen Wildtieren wird knapp. Der Bauboom hält ungebremst an. Auf As-Sadiyat Island, der Insel des Glücks, sind ehrgeizige Projekte geplant. Ein Guggenheim-Museum, Ableger des Pariser Louvre und der New York University. Nach und nach beschleichen die Herrscher am Golf auch andere Fragen. Was kommt nach dem Öl? Und was passiert mit der Umwelt? Deshalb wurde Nathalie Stalins eingestellt. Sie kümmert sich im Reich der Superlative um zarte Pflanzen. Die schlanke, sportliche Frau mit wippendem Pferdeschwanz wurde in Belgien geboren und hat schon auf der ganzen Welt gearbeitet. In Abu Dhabi ist sie die Chefin eines ehrgeizigen Renaturierungsprojektes. Mit einer Truppe von Helfern marschiert sie eine noch unbebaute Düne entlang. Links und rechts ragen bereits Betonskelette in den Himmel. Bald soll auch diese Lücke geschlossen werden, für ein Beach Resort. Noch wachsen hier Dünenpflanzen, die Nathalie dringend braucht. Sie gibt ihren Leuten Anweisungen.
Wir werden die Pflanzen entnehmen, aber nur die kleineren. Die großen würden nicht überleben, wenn wir sie umpflanzen. Also grabt bitte nur die kleineren aus und passt auf, dass ihr auch die Wurzeln erwischt. Und dann bringen wir sie an ihren neuen Platz.
Seit Tagen schon lässt Nathalie Pflanzen ausbuddeln. Morgen will sie diese mit einer großen Schar von Freiwilligen wieder einpflanzen, in den Sand einer fast nackten Düne. Als Küstenschutz. Und weil die Dünen rund um Abu Dhabi die Brutgebiete der seltenen Karettschildkröten sind. Vor kurzem hat Nathalie ein Rettungsprogramm für diese bedrohte Schildkrötenart gestartet. Gerade kam ein Notruf rein. Sie eilt an einen Strand, der zugestellt ist mit Liegestühlen, Volleyballnetzen und Eisbuden. Nathalies wichtigste Helfer sind die Rettungsschwimmer. Jeden Morgen, bevor die Urlauber kommen, kontrollieren sie das Ufer. Sie haben schon wieder ein krankes Tier gefunden. Immer mehr Schildkröten werden an Land gespült. Nathalie begutachtet das Tier und legt es behutsam in einen mitgebrachten Wasserbottich. Sie macht sich Sorgen um die Schildkröten.
Ihre Zahl hat sich in den letzten 30 Jahren um 80% verringert. Das ist wirklich sehr kritisch. Kann gut sein, dass diese Art ausstirbt, wenn wir uns nicht um sie kümmern.
Karettschildkröten sind vielen feindlichen Einflüssen ausgesetzt. Sie verfangen sich in Fischernetzen, werden zu Suppenfleisch verarbeitet. Ihre Eier gelten in manchen Ländern als Delikatesse. Außerdem gibt es in den Meeren immer weniger Korallenriffe, die einzige Nahrungsquelle der Schildkröten. Ohne genügend Futter werden die Tiere schwach und anfällig. So siedeln sich Muscheln auf ihren Panzern an und die Schildkröten landen irgendwann krank am Strand. Nathalie inspiziert das gefundene Tier.
Es ist noch sehr jung, wahrscheinlich nicht älter als 5 Jahre. Sieht wie ein Männchen aus, weil es diese Krallen am Ende seiner Flossen hat. Es ist sehr wichtig, dass wir die Strände absuchen nach diesen Tieren. Jede Schildkröte, die wir retten, zum Arzt bringen und ein paar Monate pflegen, könnte eines der Tiere sein, die die ganze Art vor dem Aussterben bewahrt. Ohne uns würden sie auf jeden Fall sterben.
Nathalie bringt die kleine Schildkröte in eine Auffangstation im benachbarten Dubai, nur 80 Kilometer entfernt. Sie darf ein paar Tage in einem Süßwasserpool schwimmen, dann fallen die Muscheln von allein ab und sie kann zurück ins Meer.
Ramesh bei Tandel und seine Leute müssen ihre nächste Fangtour vorbereiten. Sie bauen Fischfallen, Halbkugeln aus Drahtgeflecht, die wie eine Reuse funktionieren. Simpel, leicht zusammenzusetzen und billig. Das Material müssen die indischen Crews selbst bezahlen. Diesel und die Miete für die Fischerboote kommen noch dazu. Bei gutem Fang verdient jeder der Männer rund 250 Euro im Monat. Kein Grund, sich zu beschweren, findet Ramesh bei.
Ein festes Gehalt bekommt hier keiner. Unsere Einnahmen sind vom Fang abhängig. Mehr Fisch bedeutet mehr Geld. Genau deshalb sind wir alle aus Indien hierher gekommen, um ordentlich zu verdienen.
Suresh ist der Koch an Bord der Dhow. Er hat sich eine kleine Feuerstelle mit Gasherd auf dem Achterdeck eingerichtet. Seine Blechtöpfe stapeln sich in einer Holzkiste, die er als Arbeitsfläche benutzt. In Flipflops und mit grauem Turban hockt er vor einem brodelnden Wasserkessel. Mindestens 3-mal täglich gibt es Tee mit Kardamom und Milch. Ein Hauch von Heimat am Persischen Golf. Der frische Teeduft lockt ein paar Nachbarn von den anderen Schiffen an. Sie machen es sich auf einem ausgerollten alten Teppich auf dem Oberdeck gemütlich. Dann reden Ramesh Bhai und die anderen über Indien, über die Familie und das Leben in Abu Dhabi.
In unserem Dorf in Indien haben wir auch ein Boot liegen. Aber damit kann man nichts verdienen. Hohe Kosten und nicht genug Fisch. Wenn du hier fleißig bist, dann bekommst du gutes Geld. Wir schicken Geld nach Hause, damit unsere Kinder zur Schule gehen können und die Familien Essen auf dem Tisch haben. Das geht hier allen gleich.
Der Muezzin ruft. Und auch Ramesh Bhai und die anderen Fischer wollen beten. Aber nicht zu Allah. Sie sind Hindus und ihre Lieblingsgottheit ist Lakshmi. In der Schlafkabine des Kapitäns haben sie sich einen kleinen Tempel gebastelt, mit selbstgemalten Bildern und kleinen, bunten Plastikfiguren. Ramesh Bhai zündet Räucherstäbchen an und wedelt den Rauch zum Minitempel hinüber. Dabei murmelt er ein Gebet und fasst sich immer wieder an die Brust und an die Stirn. Ihre nächste große Fangfahrt beginnt morgen Abend. Die Göttin Lakshmi soll dabei helfen, dass die Fahrt erfolgreich wird.
Wenn man an diese Gottheit glaubt und zu ihr betet, dann kann man alles erreichen. Ich bete immer dafür, dass wir sicher zurückkommen. Mit einem guten Fang.
Südlich der Hauptstadt beginnt die Wüste Rub al-Khali, was so viel wie leeres Viertel bedeutet. Eine der weltweit größten Sandwüsten, die sich fast über die ganze arabische Halbinsel erstreckt. Goldgelbe Dünen bis zu 100 Meter hoch, kaum Vegetation. Und mitten in dieser Wüste, in der Oasenstadt Al-Ain, gibt es den größten Handelsplatz für Kamele in den Arabischen Emiraten. Verwinkelte Stallanlagen, Gitterverschläge, so groß wie 10 Fußballfelder zusammen. Über allem schwebt der Staub der Wüste und macht aus dem Markt einen dunstigen, trockenen Backofen mit Temperaturen bis weit über 40 Grad. Tausende Tiere werden hier täglich gehandelt. Kamele für die Zucht, für den Rennsport und für den Bratentopf. Mohammed Hamid stammt wie die meisten Kamelhändler aus dem Sudan. Seit 5 Jahren ist er nun schon in Al-Ain. Er übernachtet in einer kleinen Baracke in der Nähe. Tagsüber versucht Mohammed auf dem Markt sein Glück. Allerdings hat er seit Tagen schon kein Tier mehr verkauft. Immerhin hat eine Stute gerade ein Fohlen bekommen. Nachdem er genüsslich die frisch gemolkene Kamelmilch aus einem großen Blechnapf getrunken hat, preist er stolz seine Tiere an.
Das Fohlen, das ich verkaufe, ist ein Erstgeborenes. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich verkaufe es für 8000 Dirham. Es ist in einem sehr guten Zustand. Das kann man gut an den Zähnen sehen.
Ungefähr 1800 Euro. Ein guter Preis für ein junges Tier. Nach oben gibt es keine Grenze. Es haben auch schon Kamele für ein paar Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Wie Mohammed sind die meisten Zwischenhändler. Ihr Plan ist es, ein Tier so günstig wie möglich zu kaufen, aufzupäppeln, auszubilden und darauf zu hoffen, dass irgendwann ein Scheich mit dickem Geldbündel vorbeikommt. Soweit die Theorie. In der Praxis gleicht das Ganze einer Lotterie. Und die Tiere halten Mohammed ganz schön auf Trab.
Es ist eine echte Herausforderung, die Kamele richtig zu erziehen. Gerade bei der Hitze, dann sind sie störrisch. Man muss sie an die Leine gewöhnen, sie müssen das Hinknien lernen und viele andere Dinge. Das ist richtig viel Arbeit.
Mohammed hantiert umständlich mit einem älteren Tier, das dringend noch eine Trainingseinheit braucht. Es ist schwer vermittelbar. Selbst die einfachsten Befehle führt es nur unter Protest aus. Eigentlich sollte es sich bei leichtem Ziehen an der Leine sofort hinknien. Und auch die gewebte Decke gegen die Sonne sollte es bereitwillig auf dem Rücken behalten. Aber es funktioniert nichts. Auch ins Maul lässt sich das störrische Tier nicht gucken. Lange macht Mohammed das nicht mehr mit. Wenn das so weitergeht, dann geht das Kamel nicht durchs Nadelöhr, sondern zum Schlachter.
Gleich nebenan wird mit dem anderen Lieblingstier der Araber gehandelt, mit Falken. Der kleine Betrieb von Familie Allenherr ist ein Geheimtipp. Unscheinbar von außen, aber drinnen mit einem gut sortierten Angebot. Das hat sich herumgesprochen und lockt Interessenten aus dem ganzen Emirat an. Ein riesiger, silberglänzender Pickup-Truck rollt vor das kleine Ladengeschäft. Ein junger Araber lässt sich lässig vom hohen Sitz gleiten und richtet im Rückspiegel seinen rot-weißen Turban. Khalid Al-Kabi ist Emirati und er ist auf der Suche nach seinem ersten eigenen Falken.
Ich liebe Falken und ich will endlich einen haben, mit dem ich auf die Jagd gehen kann. Schließlich ist gerade Saison.
Abdullah Allenherr, der Ladeninhaber, präsentiert sofort seine schönsten Tiere. 30 Vögel hat der Ladeninhaber im Angebot, zu Preisen zwischen 2.000 und 20.000 Euro. Die Falken hocken auf kniehohen Holzbalken. Ihre Augen hat der Verkäufer mit kleinen Lederkappen überdeckt, so sind sie ruhiger. Khalid nimmt einen Vogel nach dem anderen unter die Lupe, streichelt ihr Gefieder, pustet ihnen auf die Brust, um die unteren Federn zu sehen, und untersucht ihre Krallen. Er weiß genau, was er will.
Ich suche eigentlich einen Shahin, einen wilden Kleinen. Er soll noch jung sein und schnell.
Der Verkäufer zeigt ihm einen großen, dunkelbraunen Falken aus Deutschland. Gekauft von einem deutschen Züchter mit Papieren und Ring. Ganz offiziell.
Dieser Falke ist ausgebildet für die Jagd auf die Vogelart Kragentrappen. Er ist wirklich der Beste.
Aber Khalid ist der deutsche Falke viel zu alt und zu schwer. Außerdem will er mit seinem Tier auf Taubenjagd gehen. Doch so schnell gibt der Verkäufer nicht auf. Er holt schnell einen kleinen, leichteren Vogel, einen schönen Falken aus Syrien. Khalid lässt sich Zeit. Beim Falkenkauf darf man nichts überstürzen.
Als Nathalie Starlens, die Umweltingenieurin, den Strand von As-Sadiyat Island erreicht, ist sie überrascht. Zwei internationale Schulen haben Helfer geschickt. Heute sollen kahle Dünen neu bepflanzt werden, um die verbliebenen Brutgebiete der Karettschildkröten zu schützen.
Es ist sehr wichtig, dass wir den Lebensraum dieser Schildkröten erhalten. Abu Dhabi wird immer mehr zugebaut und die Tiere haben immer weniger Platz. Noch kommen sie zum Eierlegen an diesen Strand. Wir wollen, dass das so bleibt. Schildkröten versuchen immer, an den Strand zurückzukommen, an dem sie geboren wurden. Seit Jahrtausenden ist das schon so. Viele andere Strände in den Emiraten sind längst bebaut oder zerstört.
Dann geht es los. Mit fast 100 Freiwilligen buddelt Nathalie die Pflanzen ein. Während nebenan die Planierraupen fast alles platt machen, kämpft Nathalie um jeden Grashalm.
Ursprünglich haben die Menschen hier sehr nachhaltig gelebt. Sie sind ja offensichtlich jahrhundertelang mit sehr schwierigen Lebensbedingungen zurechtgekommen. Mit dem plötzlichen Reichtum ist diese Lebensweise ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich bin überzeugt davon, dass selbst die kleinste Veränderung der Beginn einer großen sein kann. Und wenn man keinen Wert legt auf diese kleinen Dinge, dann wird es keine großen Veränderungen geben.
Am frühen Nachmittag tauchen auf dem Kamelmarkt endlich die ersten Kunden auf. In großen, weißen Allradwagen mit verdunkelten Scheiben. Mohammed, der Sudanese, holt seine schönsten Tiere nach vorn. Heute muss es klappen. Und tatsächlich, ein Kunde guckt sich neugierig im Gehege um.
Was kosten die denn so bei dir?
Salem Al-Hattab aus Saudi-Arabien hat den Weg zum Kamelmarkt in Abu Dhabi auf sich genommen, um nach guten Jungtieren zu suchen. Der Saudi ist Mitte 20, trägt ein langes weißes Gewand, das er im Kamelgehege über seine Knie rafft. Spielerisch und fast zufällig gestattet er Mohammed, dem Verkäufer, einen Blick auf sein zusammengerolltes Geldbündel. Ihm scheint es ernst zu sein.
Ich will ein Kamel für die Zucht kaufen. Ich habe schon einen Hengst und jetzt suche ich eine passende Stute. Wenn die dann zusammen ein Fohlen bekommen, kann ich das vielleicht in einem Jahr selber weiterverkaufen.
Das Handeln ist ein arabisches Ritual, bei dem man sich an Regeln halten muss. Gucken, feilschen, hochpokern, ein ständiges Hin und Her. Mohammed, der sudanesische Verkäufer, hat das Gefühl, dass der junge Mann aus Saudi-Arabien auf Schnäppchenjagd ist. Wenn er sich auf die Preisvorschläge des Saudis einließe, dann würde er draufzahlen. Nicht mal die Kosten für Futter und Marktmiete würden dabei rausspringen. Doch der junge Mann lässt nicht locker.
Ich zahle auch Cash. Hier und jetzt. Sagen wir 7.000.
Das ist mir viel zu wenig. Ich habe ja schon im Einkauf fast 5.000 bezahlt.
Mehr als 7.000 gebe ich nicht.
Bei Allah, das geht nicht.
Ramesh Bey und seine Crew bereiten sich auf ihre nächste Fangtour vor. Die neuen Fangkörbe sind gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Ihre Dau liegt allerdings ganz außen, als Nummer 10 im Paket. Nun müssen die Körbe über die anderen Boote hinweg zu Ramesh Bey durchgereicht werden. Die Crews der benachbarten Daus fassen alle mit an. Eine lange Menschenkette zieht sich von der Pier bis hin zu Nummer 10. Das Verstauen der Körbe überwacht der Kapitän immer persönlich. Sie sollen auf das Dach, auf dem Achterdeck. Ramesh Bey weiß, dass dabei schnell was schiefgehen kann.
Wenn die das da oben nicht ordentlich stapeln, dann haben wir ein Problem. Dann passen nicht genug auf das Dach. Die 30 Fangkörbe, die wir gerade an Land fertig gemacht haben, sollen möglichst alle mit.
Auch Suresh, der Bordkoch, hat jetzt viel zu tun. Er muss Chapatis backen, die indischen Fladenbrote. Und nicht nur ein paar, sondern richtig viele. Die meisten Chapatis dienen aber nicht als Proviant für die Crew, sondern als Köder in den Fangkörben. Die Fische im Persischen Golf lieben die Fladenbrote aus Indien. Pro Korb brauchen sie ungefähr 30 Fladen. Die Fangreise kann beginnen. Wieder geht es vorbei an der glitzernden Skyline der Megacity Abu Dhabi. Und schon wieder entdecken die Inder neue Wolkenkratzer, die vor einigen Tagen noch nicht da gewesen waren. Langsam tuckert die Dau 921 in den Persischen Golf. Manchmal fahren Ramesh Bey und seine Männer sogar bis auf den Indischen Ozean hinaus. Die Heimat Gujarat ist dann gar nicht mehr so weit weg. Aber nach Hause, zu ihren Familien, kommen sie erst wieder in einem Jahr, wenn sie genug Geld verdient haben. In Abu Dhabi, dem Inselreich der Scheichs.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Reichtum, Sehnsucht, harte Arbeit. Abu Dhabi, Land der Gegensätze. Eine Sendung von Till Lehmann. Es sprachen neben weiteren Michael Haag und Sonja Schelowitzki. Technik Alexander Gerhardt, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.